Herzens, Maren from der Podcast. Eine neue Folge für Information, Inspiration und Motivation. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wege des Herzens Podcast, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich den Florian Gassmann eingeladen und wir unterhalten uns heute zum Thema Sucht, welches das Monatsthema Mai, Juni 2021 von mir ist. Und ich bin sehr dankbar, dass Florian sich dafür zur Verfügung gestellt hat. Florian kommt aus Stuttgart, ist Gesundheits- und Sicherheitsmanager in einer großen Baufirma und hat ein Hypnoseinstitut in Stuttgart. Und hinzu kommt, ist er ebenso bei mir im Maren Fromm Institut mit Hypnose vertreten. Florian lebt mit seiner Familie in Stuttgart und ich freue mich total, Florian, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für dieses Interview, was ja auch schon sehr persönlich ist und du erzählst uns deine Geschichte. Aber vielleicht magst du ja als allererstes etwas zu dir erzählen, so, ja, was ich vielleicht in der Einleitung jetzt vergessen habe.
Ja, hallo, erstmal Dankeschön, Maren, für die Einladung, so ein bisschen von mir zu erzählen. Hast du vergessen? Ich bin Papa von einer 12-jährigen Tochter, bin in der zweiten Lebenshälfte meines Lebens, werde 53, und ja, bin zusätzlich, weil das Thema Sucht mich ja sehr beschäftigt, ich bin damit in Berührung seit meinem 12. Lebensjahr, da hatte ich meine erste Rauscherfahrung, ist es für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich eben diesen Ausstieg wieder geschafft habe, etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Mhm. Das ist unter anderem natürlich so was, was ich jetzt hier mit dir mache, dass ich einfach von meinem Weg berichte. Ich mache aber auch ganz intensiv mit Release Stuttgart Infoveranstaltungen in Schulklassen, mhm. Also Prävention, weil das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe Prävention damals so erfahren, wie es in den 80er Jahren eben gelebt wurde. Da kam der Polizeibeamte mit dem Köfferchen und hat mit dem erhobenen Zeigefinger eben die Substanzen präsentiert. Und ich versuche einfach über einen anderen Weg das zu tun, ja, indem ich von meinem Leben berichte.
Ja, Release Stuttgart ist eine Selbsthilfegruppe
Nee, es ist die Drogenberatung.
Die Drogenberatung, okay. Du bist aber selber auch in einer Selbsthilfegruppe oder leitest die auch mit, also ihr ergänzt euch da gegenseitig auch,
ja.
Hat, oder?
Genau. Ich gehe seit 15 Jahren zu NA, das ist Narcotics Anonymous, das ist die Schwesterorganisation von den anonymen Alkoholikern. Mhm. Und das ist so mein tragender Pfeiler, ja, der mich clean hält und auf meinem Weg der Genesung.
Ja. Flo, magst du mal erzählen? Du hast gerade erzählt, dass du mit 12 Jahren deine erste Rauscherfahrung gemacht hast. Was hat dich selber dahin geführt? Was war so der erste oder was war ausschlaggebend für deinen ersten Versuch? Welche Folgen hat es dann für dich gehabt?
Also ich kann das jetzt ja natürlich nur aus dem Rückblick berichten, so, also Reflexionen. Der ausschlaggebende Punkt oder die Situation war eine Geburtstagsfeier vom Kollegen von meinem Vater. Und der hat einen 2 Jahre älteren Sohn als ich, also er war 14, 15 und der hat in seinem Zimmerchen ein kleines Warsteiner Fässchen 3 Liter Warsteiner Fässchen stehen gehabt während der Feier. Und wir zwei Jungs haben uns da unten verzogen und haben dieses Fässchen geleert, während die Erwachsenen oben gefeiert haben. Da war ich 12, ne? Und das, was so passiert ist mit dieser Rauscherfahrung, deswegen weiß ich, dass da ein ganz klarer Knackpunkt in meiner Suchtkarriere war oder vielleicht der Startpunkt, war, dass das Rauscherlebnis Leichtigkeit für mich dargestellt hat. Also nicht nur im psychischen Empfinden, sondern auch im physischen. Ja. Also ich bin, das war im Keller das Zimmer, und ich bin bestimmt 10-mal die Treppe zu meinem Vater hochgelaufen und hatte das Empfinden, ich schwebe.
Okay.
Also es war eine unglaubliche Leichtigkeit in mir durch diesen Rausch. Wenn ich so jetzt durch meine ganze Therapieerfahrung und Selbsthilfe-Reflexion zurückschaue, ist es schon so ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hatte fürchterliche Angst vor dem Leben, vor Verantwortung, diese ganze Geschichte anzunehmen. Und da war eben die Flucht in einen Rausch ein super Mittel, um das Ganze nicht spüren zu müssen. Und natürlich auch die ganzen Gefühle, die dazugehören. Ja. Also es gibt da noch einen zweiten Hinweis, da war ich vielleicht so 16 oder so, und ich bin nach Hause gelaufen. Ich hatte immer Schwierigkeiten in der Schule und auch mit meinen Eltern natürlich dann durch diese ganzen Verwirrungen und Dinge, die durch die Drogen in meinem Leben aufgekommen sind. Und ich bin nach Hause gelaufen und habe am Himmel einen hellen Fleck gesehen, der sich ziemlich schnell bewegt hat. Ich wusste damals noch nichts von Satelliten, ne, dass die so aussehen. Mhm. Ich dachte, das ist ein UFO, ne?
Okay.
Und dann stand ich auf der Straße und habe geschrien, nehmt mich mit.
Wow.
So,
ja. Ja.
Und also das sind so Hinweise, wo ich merke, ja, also es war ganz viel in meinem Leben eigentlich gut. Ne? Ich habe eine sehr, sehr liebevolle Mama gehabt, die aber sehr behütend war.
Mhm.
Und mich versucht hat, vor allem zu schützen. Und ich glaube, da ist auch so ein Punkt, ne, dass ich da einfach nie gelernt habe, das Leben anzunehmen.
Mhm. Ja, weil du eine Hilfestellung immer gehabt hast.
Genau.
Es wurde dir immer abgenommen.
Ja.
Das heißt, dass bei dir die Sucht in Verbindung mit Alkohol begonnen hat, mit 12 Jahren. Wie schnell hat sich das bei dir dann ausgeweitet? Also ich sehe das bei einem Kunden von mir, der mit 16 angefangen hat zu kiffen. Und das finde ich unglaublich, wie rasant er in diese Sucht gekommen ist, wirklich in diese Sucht gekommen ist.
Also bei mir war das schon auch sehr schnell. Also das ging dann relativ schnell, dass ich in die weiterführende Schule kam, so mit 13, 14. Dann kam Cannabis in mein Leben. Und dann bin ich halt natürlich mit Cannabis erstmal, so wie man das kennt, ne, erstmal nur am Wochenende, dann wird es Montag, Dienstag, Mittwoch oder vielleicht auch nur einmal am Tag, und dann verstärkt sich das Ganze. Irgendwann war es so, dass ich 4-5 Mal am Tag gekifft habe oder sogar mehr. Ne?
Ja.
Und man sagt ja immer so, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. So, und viele sagen, nee, das ist es nicht. Aber ich sage eben schon, ja, natürlich ist es eine, weil erstens, weil es eine Hemmschwelle, etwas anderes zu nehmen, gesenkt, weil du schon mal Drogen einfach probiert hast. Und der zweite Punkt ist, warum es eine Einstiegsdroge ist, du musst das Zeug ja organisieren, du musst es kaufen. Und damit kommst du automatisch in Kontakt mit anderen, die schon härtere Sachen nehmen.
Mhm.
Und wenn dann diese zwei Faktoren dazukommen, dass deine Hemmschwelle gesenkt ist und die Verfügbarkeit da ist, weil es der andere in der Tasche hat, ist die Wahrscheinlichkeit, etwas Härteres zu nehmen, natürlich viel, viel höher und deswegen Einstieg.
Mhm.
ne? Ja. In härtere Sachen.
Ja. Ja, ich stelle mir diese Grenze zu überschreiten, zu härteren Dingen sehr verschwommen vor. Ja, also weil ja auch die Menschen, die es verkaufen, das auch als etwas, ja, möglicherweise gar nicht so Schlimmes vermitteln. Ja, also deren Hemmschwelle ist ja auch total niedrig. Ja. Und damit wird vielleicht auch Angst genommen, mehr zu nehmen, beziehungsweise ja, ich kann mir vorstellen, dass die Wirkung, also dass man vielleicht zwischendurch das Gefühl hat, dann irgendwann, das eine reicht irgendwie gar nicht mehr. Das ist schon so normal geworden. Hm. Und ja. Dann einen Schritt weiter zu gehen. Hm. Ich würde aber gerne noch gerade mal auf den Bereich bei dir eingehen, so gerade diese Jugendzeit, Pubertät, so welche Schwierigkeiten es dann auch für dich mitbrachte, weil das muss ja, also du wirst es ja mit Sicherheit am Anfang auch nicht alles gleich offengelegt haben, sondern es muss ja eine enorme Belastung psychisch auch zusätzlich gewesen sein, das anzuschaffen in deinem Alter. Du hast möglicherweise gar keinen Nebenjob oder Ferienjob gehabt, um auch das Geld und sowas alles dafür zu haben. Wie hast du das als Jugendlicher gemacht?
Ja, also ich hatte natürlich Kumpels, die das unter anderem besorgt haben. Mhm. Dann ging es aber relativ schnell in unserer Clique mit Autoaufbrüchen los und Autoradios verchecken, Leute abziehen, selber dealen. Ja, also diese ganzen Themen, die man eigentlich ja denkt, das ist nur so im härteren Bereich, aber als Jugendlicher hast du natürlich schon richtig, du hast keinen Job, du hast vielleicht dein Taschengeld, kannst maximal vielleicht noch Ladendiebstähle oder deine Eltern beklauen, aber groß andere Möglichkeiten, außer dann eben zu dealen oder andere kriminelle Sachen zu machen, um an das Geld zu kommen. Gibt's da nicht, wobei man sagen muss ja, dass der Druck bei den weichen Drogen, also die jetzt mal noch nicht so körperlich abhängig machen, nicht so extrem sind wie jetzt zum Beispiel dann später bei meiner Lieblingsdroge Heroin. Mhm. Ja, da war natürlich ein ganz anderer Leidensdruck dahinter, Zeug zu organisieren.
Ja. Ja, magst du mal weiter erzählen, wie dein Weg weiterging? Hm.
Ja, also du hast gerade schon nach Schwierigkeiten gefragt. Das war natürlich einmal das Besorgen, das andere ist natürlich auch das soziale Leben. Durch die Drogensucht waren natürlich so diese Jugendfreunde und dieses Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, plötzlich nicht mehr so interessant. Das ist sukzessive abgestorben oder habe ich beerdigt. Bin dann eigentlich nur noch mit Leuten aus der Stadt rumgehangen und dadurch war natürlich auch so das Schulische nicht mehr so interessant. Ich habe das dann also tatsächlich so weit getrieben, dass ich in der 8. zweimal sitzen geblieben bin, vom Gymnasium runter musste und plötzlich ohne Schulabschluss dastand. Mhm. Ich hatte Gott sei Dank, wie gesagt, meine Eltern immer noch im Background, die mich unterstützt haben und mir gesagt haben, du musst da was machen. Andere Freunde von mir, die hatten das nicht, die waren alleinerziehende Eltern da, die einfach ihren Job machen mussten und noch weniger Zeit hatten für die Kinder. Mhm. Und ich habe dann über die Volkshochschule über so einen externen Kurs meinen Hauptschulabschluss nachgemacht. Und dann auch eine Lehre begonnen, die ich auch abgeschlossen habe, war als Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Ich war damals schon echt ein Freak, ne, mit langen Haaren, Cowboy-Stiefeln. Und meine Kollegen waren alle im Anzug, so Immobilienmakler, weißt du. Mhm. Und war eine spaßige Zeit. Jetzt so im Nachhinein gesehen, gab natürlich viel Konflikte auch da, weil ich drauf war auf Gras oder halt Schisch. Und ich habe aber Gott sei Dank diese Lehre geschafft. Und in der Zeit war aber auch schon immer wieder mal Koks im Spiel, LSD, Pilze. Mhm. Und also es deutete sich an, dass es eher in Richtung härtere Sachen geht. Mhm. Ich habe dann nach der Lehre einen Cut reingekriegt, weil ich zur Bundeswehr gegangen bin. War für 15 Monate in Mittenwald stationiert bei den Gebirgsjägern, was eine richtig super Erfahrung war für mich. Das Problem war da wieder der Alkohol. Okay. Also da kam praktisch das von meine ersten Erfahrungen haben mich da wieder eingeholt. Ne? So die Drogen waren weg dort, aber dort wurde halt gesoffen.
Okay.
Und ja, dann bin ich eigentlich schon so fast körperlich abhängig aus der Bundeswehr rausgekommen. Und habe in Stuttgart dann bei meinem Vater im Büro angefangen als Bauleiter. Und wir haben damals am Rote-Bühl-Platz eine Großbaustelle gehabt, das Evangelische Dienstzentrum. Ich wohnte dann in meiner ersten eigenen Wohnung in der Stadt und musste immer über den Rote-Bühl-Platz laufen. Am Rote-Bühl-Platz war früher die Heroin-Szene. Mhm. Und da habe ich halt einen wieder getroffen von meiner Anfangszeit und bin dann mit dem ins Gespräch gekommen. Und dann kam eben dieses Typische, ne, von Leuten, die härteren Sachen in der Tasche haben. Komm, will ich nicht mal probieren. Ist gar nicht so schlimm. Und ja, dann habe ich im alten Schloss meine erste Nase Heroin gezogen.
Okay.
Und das war ein ähnliches Erlebnis wie dieser Rausch im Keller mit dem Bierfässchen. Ne?
Mhm, mhm.
Also diese Opiate machen ja ein sehr wohliges Gefühl. Und du spürst plötzlich deinen ganzen Scheiß nicht mehr. Ne?
Mhm.
Und trotzdem wird es dir schlecht.
Okay.
Weil es ja eine Vergiftung ist, ne?
So. Ja.
Und musst dann dich teilweise auch übergeben. Und das macht dir aber trotzdem nichts aus, weil du fühlst dich wie im Mutterleib. Ja? Das ist okay. ein totales geborgenes Gefühl.
Mhm.
Ja, und das war eben dann so der Startpunkt. Da war ich 21, ja, so 21, 22. Und bin dann anderthalb Jahre völlig auf dem Zeug abgestürzt. Bin aber trotzdem noch arbeiten gegangen.
Also das finde ich schon faszinierend, ja. Also ja. Dein Weg schon allein bis dahin. Und trotz allem oder mit allem eine tragende Familie ja schon auch in gewisser Weise im Hintergrund gehabt zu haben. Ja, also ich meine, ich kenne den Rest deiner Familiengeschichte nicht, aber da einen gewissen, also eine gewisse Chance auch zu bekommen, ja, mit Job und Wohnung und all dem.
Ja, also meine Eltern haben da viel, viel investiert.
Mhm.
Und das habe ich auch so im Nachgang sehr, sehr gut aufgearbeitet. Und auch bei meinen Eltern wieder Gutmachung geleistet, weil ich weiß, was die gelitten haben. Ne?
Mhm.
Mhm. Ja, das ging dann so weit, bis meine damalige Freundin meine Arme entdeckt hat.
Okay. Hast du dann irgendwann angefangen, also nicht mehr durch die Nase
zu... Genau, ich habe dann, weil das Zeug ist ja teuer. Mhm. Und wenn du es durch die Nase nimmst, brauchst du halt zwei Drittel davon.
Mhm.
Und denselben Plan zu haben, wie wenn du es injizierst.
Okay.
Und deswegen gehen viele dann auch irgendwann zum Spritzen über, weil es einfach billiger ist.
Mhm.
Und ja, das war so mein erster Tiefpunkt, ne?
Ja.
Dieses Entdecktsein, meine Eltern sind auch drauf gekommen, dass ich die härteren Sachen jetzt nehme, und mein Vater hat Spritzen in meinem Schreibtisch gefunden. obwohl ich sie schon unter versteckt hatte. Aber ja, das ist so das Typische auch, ne? Süchtige verstecken, ja, und manipulieren da. Und ja, hab dann meine erste Therapie angefangen, angeleiert.
Da warst du dann 23, 24?
23 war ich so, 23, 24, ja.
Ja. Genau. Aber also, wenn dein Vater deine Spritzen entdecken konnte, ja. Ist es ja, also eigentlich ist es ja, also so habe ich das aus meiner Erfahrung, also ich war ja bulimiekrank und es ist ja auch eine Sucht. Und ja, das verdeckt man eine ganze Weile. Und ich glaube, unbewusst wird es dann doch gesteuert, dass man doch auch entdeckt wird, dass man unvorsichtiger wird im Verstecken, oder? Also wie hast du das empfunden? Oder wenn du es dir rückblickend anschaust?
Ja, es ist, das ist am Anfang nur wichtig, ne? Und dann wird die Sucht ja so mächtig, dass der Turn einfach nur noch wichtig ist und du scheißt drauf, ob jetzt irgendjemand anderes das entdeckt. Und vielleicht ist es, wenn man es jetzt so aus meiner heutigen Sicht betrachtet, vielleicht ist es auch ein versteckter Hilferuf. Mhm. Ja, so. Weil es ist ja, und da wirst du mir bestimmt zustimmen, es ist ja nicht das Ansinnen eines Menschen, süchtig zu werden oder der Wunsch, ne? Sondern es ist einfach eine fucking Krankheit.
Ja, genau.
Ja? Ja. Also es ist mir auch immer wieder ganz wichtig zu sagen, egal wie man den Leuten gegenüber steht, die machen das nicht aus Jux und Dollerei, sondern sie sind einfach krank.
Mhm.
Ja. Und da bin ich dann ins Sauerland gekommen. Auf Therapie.
Sauerland?
Ja. Im Sauerland.
Also. Ach so, in Sauerland.
In Sauerland, ja. Nach ganz weit draußen, da in die Ecke von Winterberg, auf eine alte Mühle, und habe meine erste Langzeittherapie gemacht. Das war damals noch richtig, richtig lang, 12 Monate.
Wow.
Plus 6 Monate Adaption. Und ja, das war 92, 93. Ja. Okay. Und da hatten die Kassen noch Geld. Und ja, und das war gut.
Aus heutiger Sicht auch eine Art der Therapie, die du jederzeit wieder empfehlen würdest oder auch also machen würdest?
Also ich bin da auch immer zweigeteilt. Mhm. Ich glaube, Sucht ist ein schleichender Prozess, der lange, lange ins Leben reinschwappt. Und genauso lange brauchst du, um wieder rauszukommen. Mhm. Und ich sehe halt Therapie immer in der Hinsicht kritisch, weil es immer diese Käseglocken-Situation ist. Ja, du bist vom normalen Leben abgeschirmt, um dich auf deine inneren Themen beschränken oder konzentrieren zu können. Und arbeitest diese Themen auch auf. Aber dann kommst du eben wieder raus und kriegst das Brett. Mhm. Weil das Leben immer noch so ist, wie es ist. Ne? Mhm. Und es hat sich nicht geändert. Und ich glaube, da ist einfach der Weg, den ich jetzt seit 15 Jahren gehe, ein sehr guter und funktionierender. Ne? Also, dass man einfach eine Gruppe hat mit Gleichgesinnten, die auf demselben Weg sind und die eben ganz viele Situationen, die vielleicht bei den Neuankömmlingen ins Leben treten, schon mal gemeistert haben und wo man mit Erfahrung helfen kann, solche Sachen zu meistern. Und ich glaube einfach auch, dass Sucht ein Thema ist, was auch mit Spiritualität zu tun hat. Ja, also, dass man auf der Suche ist nach etwas, das größer ist, das einem mehr Halt gibt, das nicht greifbar ist und nicht da ist in dem Moment. Und dann versucht man es mit diesem Mittel zu ersetzen.
Mhm.
Und Das ist ja so das, was so aus den anonymen Alkoholikern und AA-NA-Gruppen auch reinspielt, ne, dass man sich da eine Macht höher als ich selbst suchen darf, die einem hilft, das möglich zu machen, was bisher nicht möglich war. Ne.
Mhm.
Und für mich ist das heute ein Glaube an einen Gott, der einfach da ist.
Mhm.
Und hat nichts mit Religion oder so zu tun, sondern einfach nur eine höhere Macht, die mir hilft, clean zu bleiben.
Mhm.
Ja, und das gibt natürlich total Halt, diese Löcher in der Seele zu stopfen, die durch das Leben da in Sucht passiert sind.
Mhm. Du hast eben erzählt, du warst, also deine erste Therapie hast du 92, 93 gemacht, bist aber erst, also nach deiner bisherigen Erzählung, erst seit 15 Jahren oder schon 15 Jahre, ja, wie man auch immer das zählen genau mag, wirklich clean. Was geschah, nachdem du aus deiner ersten Therapie rauskommst?
Also ich war voller Elan und wollte mein Leben neu starten, habe es auch getan. Neue Wohnung, habe eine Lehre angefangen als Schieferdachdecker dort. Und habe das auch so anderthalb Jahre richtig gut gemeistert da oben. Und dann kam eben wieder der Alkohol in mein Leben.
Okay.
Als Bauarbeiter ist es üblich, dass man dann mal abends zusammen ein Bier trinkt. Was aber nicht so schlimm war erstmal. Aber es war der Türöffner wieder. Ne? So. Also ich bin ganz heute ganz klar der Überzeugung, wenn du clean leben willst, dann musst du komplett clean leben.
Mhm.
Das heißt, keine bewusstseinsveränderten Stoffe. Du musst bei Medikamenten auch vorsichtig sein, ob da Opiate drin sind, mhm, und eben auch kein Alkohol trinken.
Ja.
Mhm. Und dann habe ich über die Berufsschule einen kennengelernt und bin mit dem so ein bisschen, habe mich so mit dem ein bisschen befreundet, und dem seine Schwester hat sich in mich verknuckt, und die war das einzige Mädel in dem 4000 Seelendorf, die selber auch mit Heroin zu tun hatte.
Oh, okay.
Bam, ne, wie so ein Magnet, das ist auch so ein typisches Ding von Süchtigen, dass die sich anziehen wie Magneten. Mhm. Ja, und ich habe mich in sie verknallt und bin mit ihr zusammengekommen, habe gedacht, ich als Therapierter, ich hole sie runter. Ihrer Sucht. Das ist natürlich genau das Gegenteil passiert.
Mhm.
Ja, bin dann bis 97 mit ihr da oben abgestürzt, alles wieder verloren, Bude, und ging dann so weit, bis sie dann bei mir aus der Bude heraus verhaftet wurde, weil sie eine Paragraph 35 Auflage hatte, also Therapie statt Strafe, und nicht angetreten ist.
Mhm.
Und stand dann plötzlich da oben komplett allein mit meiner Sucht und fristlose Kündigung der Wohnung, und was mache ich jetzt? Und dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, ey, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht zurückkommen.
Okay.
Und bin dann nach Stuttgart zurück mit meinem Papa, der hat mich da oben abgeholt mit meinem Sack und Pack. Ey, unglaublich, wenn ich mir das so überlege, ne, was der für mich getan hat.
Mhm.
Und habe dann hier in Schondorf nochmal eine Therapie angefangen bei Four Steps. So eine Kompakttherapie, Auffangtherapie.
Mhm.
In 3 Monate. Und da ist mir dasselbe wieder passiert. Wieder mit einer Frau zusammengekommen, die dort in der Selbsthilfe oder Nachsorge war. Und versucht, ein neues Leben aufzubauen. Und dann aber eben wieder, wenn 2 Süchtige zusammen sind, das ist einfach echt schwierig, das clean hinzubekommen.
Mhm.
Ja, und bin dann von 98 bis 2004 nochmal hier in Stuttgart unterwegs gewesen, unter anderem mit Obdachlosigkeit unter der Brücke schlafen. Und in der Zeit haben sich dann auch meine Eltern von mir losgesagt. Also meine Eltern haben dann gesagt, so jetzt reicht's, wir können nicht mehr, wir lassen dich jetzt in Liebe los, und du weißt, wo wir sind, wenn du wieder clean bist, dann kannst du dich wieder melden, aber solange du was nimmst, wollen wir keinen Kontakt. Und ja, das war eine heftige Zeit. So.
Fühle ich mir auch, also wahrscheinlich als in dem Moment süchtiger Mensch, sehr schmerzhaft vor, weil die Menschen, die dir immer halt gegeben haben, auf die deine Sicherheit irgendwie auch waren, dich dann losgelassen haben und du wirklich, also für deinen Prozess ist das sicherlich sehr gut gewesen, weil du damit wirklich in die Eigenverantwortung gekommen bist, ja, also du warst selber verantwortlich dafür, dass du unter der Brücke geschlafen hast zum Beispiel und hattest niemanden mehr, der dir irgendwas finanziert oder macht oder tut. Ich kann mir vorstellen, dass es für deinen weiteren Prozess sehr heilsam war, dass deine Eltern das gemacht haben. Und man sagt es ja bei ganz vielen Menschen, oder das ist das, was mir bekannt ist, dass ein süchtiger Mensch erstmal losgelassen werden muss, damit diese Co-Abhängigkeit der anderen auch sich lösen kann. Hm. Würdest du das rückblickend auch so für dich benennen?
Ja, und ich würde noch sogar noch einen Schritt weitergehen. Nur dadurch war es mir möglich, meinen Tiefpunkt zu erreichen. Mhm. Also es ist so wie ein Rettungsring, ja, der dich an der Oberfläche hält, aber dein Leiden verlängert. Mhm. Und du musst aber erstmal an den Grund des Sees sinken, um dich dann von dort abzustoßen, um wieder ganz allein schwimmen zu können. Mhm. Ein schönes Bild, finde ich. Ja.
Ja, total. Ja, berührt mich gerade sehr. Wie lange war diese Phase? Also die war bis 2004 dann?
Ja, die war bis 2004 und das Interessante war dann, dass da meine Mutter wieder ins Spiel kam.
Okay.
Ja, meine Mutter hat immer wieder, bei uns in Stuttgart gibt es ja diese Vesperkirche, mhm, und da hat sie Essen ausgegeben. Okay. Und da sind wir uns das erste Mal dann wieder begegnet.
Okay.
Und dann fing das an, dass sie mich immer mal wieder an der Brücke besucht hat, mir Brezeln gebracht hat, ein Päckchen Tabak. Und habe ich irgendwann das nochmal probieren wollen. Und dann bin ich ins Ferienhäuschen von meinen Eltern abgehauen auf die Schwäbische Alb.
Okay.
Und konnte dort von den ganzen Drogen abkicken, ne, so. Ich habe jetzt zwar immer noch mein Alk im Gepäck, also meine 3-4 Fläschchen Bier abends. Und habe dann da oben angefangen, wieder zu arbeiten. Und zwar erst war ich den ganzen Sommer als Schäfer unterwegs. Bin mit meinem Wanderschäfer vom kleinen Heuberg an den Bodensee runtergezogen. Habe dann im Winter Pferde versorgt am Ort und bin dann in eine Baumschule gegangen, habe dort als Landschaftsgärtner gearbeitet. Also alles so Dinge, die draußen waren mit den Händen und die haben mir sehr geholfen haben, mich wieder ins Leben zurückzuarbeiten.
Das heißt, du hast den Entzug ohne medizinische Versorgung gemacht, obwohl du wirklich...
Nee, ich war in der Entzugs...
Ach, okay, ich war jetzt gerade schon...
Nee. Also ich hab zwar verschiedene kalte Affen zu Hause geschoben in meiner Laufbahn, aber so richtig abgekickt habe ich dann schon medizinisch unterstützt.
Okay, das heißt, du warst erst in der Klinik und bist dann in das Ferienhaus.
Ja. Ja, okay. Ich war ja lange auch im Substitutionsprogramm, deswegen geht gar nicht anders.
Ja. Ja.
So, das ist ja lebensgefährlich, wenn du das versuchst, alleine zu Hause zu machen.
Ja.
Und ja.
Nee, ich bin gerade so berührt, also weil ich finde es so schön, wie du über die Arbeit mit Mensch und Tier und Natur wieder den Schritt zurück ins Leben geschafft hat. Mhm. Wenn ich es jetzt richtig mitrechne, war das so um 2006 rum?
Nee, es war eher 2004. Dazu no, 2004, 2005. Ja. Und weil zu der Zeit war ich in therapeutischer Behandlung in Feuerbach bei einem Therapeuten, der ganz lange in Indien war.
Okay.
Der viel mit Prana-Energie gemacht hat, der viel mit Körperarbeit gemacht hat, mit Brian Betty The Work gearbeitet hat. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Okay. In einer Wochengruppe, genau. Und bin dann mit meiner Frau zusammengekommen und bin von der Alp nach Stuttgart gezogen und hatte dann während dieser Zeit aber nochmal einen ganz heftigen Alkoholrückfall, der meine Frau in ihrer Magersucht so getriggert hat, dass sie selber auch in die Klinik gegangen ist. Mhm. Und ich hatte in der Zeit aber auch schon nochmal mit dem Therapeuten mir am Kopf gemacht, wie kann ich jetzt den letzten Schritt gehen? Und er hat mir damals gesagt, hey, du musst unbedingt zu den anonymen Alkoholikern gehen. Das ist genau das, was den Schritt bringt. Und ich habe ausgelacht, ne? Ja, ich gehe doch nicht zu dieser Sekte. Mhm. Ja, so war mein Denken früher, ja. Ne? So über dieses Programm. Und und dann bin ich in die Alula-Klinik nach Oberstdorf.
Ah, okay.
Ne? 12-Schritte-Klinik, nach einem Bartherren-Alber-Modell arbeitend. Auch viel mit Körper und ja, und das war so der Knackpunkt oder der Klickpunkt oder der Übergang in mein heutiges Leben. Mhm. Ja, da habe ich die NAs kennengelernt, weil jeden Abend in der Klinik ist abends Selbsthilfegruppe angesagt. Ja. Da kommen die ganzen Selbsthilfegruppen von außerhalb, wo das wird eben von den Patienten selber gemacht, die dort gerade sind. Ja, und der damalige Chefarzt, der Bodehard, ein Mann, 62 Jahre alt, drahtig und einen langen weißen Bart, wie so ein Almöhi, der hat zu mir gesagt, Flo, wenn du es draußen schaffen willst, Therapie hast du nicht immer um dich, aber Selbsthilfegruppe, geh dahin, das wird dir helfen, dein Leben aufzubauen. Mhm. Ja, und ich bin dann nach Stuttgart zurück und habe wieder angefangen, als Landschaftsgärtner zu arbeiten. Bin regelmäßig in meine Selbsthilfegruppen gegangen. Und ja, seitdem bin ich clean und trocken. Ne? So, ja. Ich habe seitdem nichts mehr nehmen müssen. Mhm. Ich habe auch heute kaum noch oder fast keinen Suchtdruck mehr. Also ich kann mit Menschen auch zusammen sein, wenn sie was konsumieren. Also jetzt Alkohol, natürlich nicht Drogen. Wenn ich Drogen sehe, gehe ich sofort. Das möchte ich mir nicht antun. Und ich habe heute auch, das merke ich immer wieder bei meinen Weihnachtsfeiern im Geschäft, eine ganz klare Grenze. Also du merkst ja, wenn du nüchtern bist und Leute trinken um dich, was für einen Zustand, die dir nicht mehr gut tun oder du sie einfach nicht mehr ertragen kannst, weil sie nur noch Scheiße reden. Mhm. Und dann gehe ich halt. Ne? So.
Ja.
Das ist relativ einfach heute für mich, das zu tun. Was ich ab und zu noch habe, sind Rückfallträume.
Okay. Also
die Seele verarbeitet halt das immer noch. Ne? Mhm. Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, du bist seit 2006, also weil du hast gesagt 15 Jahre, seit 2006 wirklich...
Seit 10.12.2005.
Ah, okay.
Ja.
Wieso ist das so ein besonderes Datum? Bist du da irgendwo hingekommen oder hast du das da aufgeschrieben, dass du da hast du da bewusst auch das letzte Mal was genommen oder...
Das ist genau der Punkt, da hatte ich diesen massiven Alkoholrückfall. Meine Frau war in die Klinik eingeliefert wegen ihrer Magersucht. Mhm. Und an dem Tag bin ich in die Furtbach-Klinik und habe gesagt, ich mache mich weg.
Okay.
Also ich habe mich praktisch wegen Eigengefährdung einliefern lassen.
Ah.
Und das ist der Punkt, wo ich nichts mehr genommen habe. Das ist mein heutiger Kliengeburtstag.
Mhm. Da muss die Liebe mit, also ich vermute mal, dass es stark in Verbindung auch mit der Liebe zu deiner Frau zusammenhängt, dann, dass das wirklich dann ausschlaggebend dafür war, Verantwortung für dich zu übernehmen, um ein Leben mit dieser Liebe leben zu können?
Ja.
Ja.
Auch, ja.
Ja. Also du hast den Sinn wieder gefunden, also den ersten Sinn oder Grund gefunden.
Ja. Ja, und auch so. Das war schon auch so eine Entscheidung fürs Leben. Mhm. Also ich habe gewusst, wenn ich jetzt so weitermache, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Dann mache ich mich weg.
Mhm. Wenn du jetzt diese Aufklärungsarbeit machst, Flo, was ist dir besonders wichtig, dem jungen Menschen mitzugeben?
Dass das Drogennehmen am Anfang Spaß ist und dann bitterer Ernst wird.
Mhm.
Und dass ich genau weiß, dass man keinen vor dem Ausprobieren bewahren kann. Ja. Aber dass man einfach ein Bewusstsein schafft, was es mit einem machen kann.
Mhm.
Also dass es tatsächlich ein das Leben völlig zerstören kann, dass man eigentlich leben will.
Ja.
Und dass es ganz wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Also auch ich weiß, dass mein Weg nur so gehen konnte, weil meine Eltern sich eben auch Hilfe geholt haben. Ne? Also, das ist ja eine Familienkrankheit. Ne? Also die Eltern brauchen da genauso Unterstützung und es gibt auch für Eltern-Selbsthilfegruppen, es gibt einen Verein hier in Stuttgart, den meine Mama mitgegründet hat, von Eltern für Eltern, die sich treffen und sich austauschen. Und es gibt ja auch ganz viele Beratungsangebote von Drogenberatungen für Angehörige.
Mhm.
Und was mir auch noch wichtig ist, denn mitzugeben. Ich erzähle immer meine Geschichte, so wie ich sie jetzt gerade erzählt habe.
Mhm.
Einfach um ein Bewusstsein zu schaffen, dass, dass das Drogennehmen nur am Anfang Spaß macht.
Mhm.
Und sobald es dann eine Sucht ist, nimmst du Drogen, um normal zu sein.
Ja.
Also du hast nicht mehr diesen Rausch, du wirst diesen Rausch vom ersten Mal nie wieder erreichen. Das ist ja dieses Fatale, was auch diese Steigerung beinhaltet. Ne?
Mhm.
Du versuchst immer wieder denselben Zustand wie beim ersten Mal herzustellen. Das ist ganz, ganz prägnant. Das ist bei Ecstasy zum Beispiel. Ecstasy ist ja eine Droge, die diese ganzen Glückshormone ausschüttet. Ja?
Mhm.
Und die Zirbeldrüse praktisch leert. Und so wie die erste Pille wirkt, wird nie wieder eine Pille wirken. Ja, dieses Erlebnis prägt sich ein und du versuchst es wieder zu kopieren und es funktioniert nicht. Und dann nimmst du mehr.
Ja.
Und zudurch gibt es eine Steigerung. Das ist bei allen Substanzen eigentlich der Fall.
Ja, ist so. Also selbst wenn, also eigentlich, ja, Zigaretten sind auch eine Droge. Und da ist es zum Beispiel bei mir auch so, dass früher ich ganz wenig geraucht, also da war es tatsächlich genauso wie bei dir, meine erste Zigarette, mir ist so schwindelig und schlecht geworden. Und trotzdem habe ich es weitergemacht, ja, mhm. Total bekloppt und habe ja auch schon mehrfach aufgehört, aber habe dann, weil es auch, also das darf man ja immer nicht vergessen, es gibt ein Suchtgedächtnis. Und wenn du in irgendeinem Trauma oder irgendwas getriggert wirst, kann es dir passieren, dass du halt, wenn du es noch nicht komplett aufgelöst hast, auf dieses Muster wieder zurückgreifst, dass einfach der leichteste in Anführungsstrichen Weg im ersten Moment ist. Und dann hat sich es auch bisher immer wieder gesteigert. Genau. Anstatt wenig, also und dann mit dem Kopf ist das gar nicht machbar. Also aus meiner Sicht ist Sucht mit dem Kopf alleine nicht machbar.
Stimmt.
Ja.
Gebe ich dir recht. Ja. wenn es mit dem Kopf lösbar wäre, dann gäbe es nicht so viele. Ne?
Ja.
Aber es ist eben ganz viele verschiedene Faktoren, die da noch mit reinspielen.
Ja, das stimmt.
Und oft ist der Griff, jetzt wenn wir bei der Zigarette bleiben, der gesündere als jetzt zum Beispiel Ritzen oder was weiß ich, ne? Mhm. Was es ja noch für andere Möglichkeiten gibt, um sich Erleichterung zu schaffen von dem Thema, was im Inneren gerade brodelt.
Genau. Ja, Flo, wir haben jetzt schon 45 Minuten miteinander gesprochen. Mhm. Es gibt sicherlich noch einiges mehr dazu zu sagen. Für heute würde ich gerne an diesem Punkt aufhören. Gibt es für dich dennoch irgendwie noch so ein, zwei Abschlusssätze, die du gerne mitgeben möchtest? Vielleicht können wir ja einfach nochmal, wenn du sagst, das, was du jetzt heute erzählt hast, ist immer so der Anfang, den du erzählst. Vielleicht können wir ja nochmal, so, falls du Lust hast, noch ein weiteres Thema oder so nochmal einen weiteren Podcast machen, wie du magst. Aber jetzt für heute einen Abschluss zu finden.
Ja, ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Leben so leben durfte, weil egal wie viel Mist und Schwierigkeiten da waren, es hat natürlich auch mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ja, und diese Tiefe und auch dieses Verständnis für mein Innenleben, für meine Gefühle, für mein Menschsein, sind natürlich nur dadurch möglich geworden. Mhm. So. Also diese tiefe Innenanschau, dieses Reflektieren macht man ja nicht, wenn das Leben normal läuft. Ja. Ja, sondern das macht man nur, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und ich habe da nochmal so ein schönes Bild von meinem ersten Tag heute. Meine Familie hat ja so beschrieben, ich habe ein großes Fass voll Scheiße und da ist eine weiße Decke drüber gebreitet, damit es die Außenwelt nicht sieht. Ne, so. Und, man muss da drunter gucken und man muss Licht und Luft dran lassen, dass dieser Gestank, der da drunter ist, sich verflüchtigen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, in diese Dankbarkeit zu kommen, um mit dem ganzen Frieden zu schließen. Mhm.
Ja? Ja, wie bei so vielen anderen Themen auch.
Gell? Ja, genau.
Also die Dankbarkeit und die Vergebungsarbeit ist so wichtig,
ja.
um in die Annahme zu kommen und um dann wirklich in das eigene Leben einsteigen zu können.
Und um es zu integrieren. Es ist ja ein Teil von dir.
Ja. Und dich damit dann auch nicht mehr abzuwerten.
Ja, genau.
Ja. Genau.
Sondern vielleicht sogar als was Wertschätzendes zu sehen.
Mhm. Genau. Ja, Flo, ich danke dir ganz herzlich für dieses wirklich berührende Interview und deine Geschichte. Und ich freue mich total, dass ich dich kenne und wir ja auch jetzt zusammenarbeiten. Und freue mich, wir haben nämlich nachher auch noch einen weiteren Termin, wir zwei. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank für heute, für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Ja, das war's mal wieder für heute und ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.